Wie fühlen Tiere? Wie kommt man zu einer artgerechten Tierhaltung? Das ist das Thema der zweiten Sendungshälfte und dazu habe ich einen Wissenschaftler eingeladen vom Institut für Nutztierbiologie. Ich begrüße Professor Birger Puppe hier in unserem Studio. Hallo.
Schönen guten Tag.
Professor Puppe, Sie sind Leiter der Abteilung Nutztierethologie am Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf und außerdem Professor für Verhaltenskunde an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät an der Uni Rostock. Das müssen Sie jetzt vielleicht mal kurz auflösen. Was ist Nutztierethologie? Was ist dieses Leibniz-Institut für Nutztierbiologie? Was macht ein Professor für Verhaltenskunde? Ich würde sagen, die Reihenfolge können Sie selbst bestimmen.
Gegründet wurde 1939 das renommierte Kaiser-Wilhelm-Institut für Tierzuchtforschung und 1952 hat die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der ehemaligen DDR dieses Institut weitergeführt und nach der Wende 1993 ist das Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere, wie es damals hieß, sozusagen neu etabliert worden. Dann wurde es Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Wilhelm Leibniz und heißt heute, ich glaube seit 2009, Leibniz-Institut für Nutztierbiologie. Und wir haben seit längerer Zeit eine enge Zusammenarbeit mit der Universität Rostock, hier speziell mit der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät, wie Sie das schon gesagt haben. Und seit 2011 bin ich dort berufen als Professor für Verhaltenskunde. Und Verhaltenskunde, nun, das ist eine unglaublich alte Wissenschaft. Aristoteles hat sich schon damit beschäftigt. Und es gab einen Haufen Forscher, die sich in der Zeit damit beschäftigt haben. Und wir versuchen, angehenden Agrarwissenschaftlern Grundelemente der Verhaltensbiologie nahezubringen, um letztendlich das Verhalten von Nutztieren zu verstehen. Nutztierethologie, das Wort Ethos kommt von Macht, Gewohnheit, Sitte, Logie von Vernunft, das würde sozusagen die Lehre von der Vernunft, von den Gewohnheiten heißen. Als Synonym könnte man auch einfach Verhaltensbiologie sagen.
Was lernen die Studenten dann ganz konkret bei Ihnen?
Ja, zunächst einmal sind dort der normale Bachelorstudiengang Agrarwissenschaften und denen werden so die Grundelemente von Verhaltensbiologie, von wie läuft Verhalten ab, welche Funktionen hat es, welche Ursachen hat es und wie ist in etwa tiergerechte Haltung zu verstehen. Und im Masterstudiengang wird das dann später vertieft, dann geht das speziell auf das, was man unter Wohlergehen, Tierwohl, also das, was vorhin schon angesprochen worden ist, zu verstehen, ist der Begriff Animal Welfare, fällt hier. Animal Welfare ist so ein Begriff, der steht für so eine Mischung, kommt ja aus dem Englischen, für eine Mischung aus dem Tierschutz, Tiergerechtheit, Tierwohl. Es gibt eigentlich gar keine wirklich gute deutsche Entsprechung dafür im Sinne des Wohlbefindens von Tieren.
Dazu kommen wir nachher sowieso noch, weil Sie sich mit dieser Thematik ja auch als Forscher beschäftigen. Nutztiere, was bezeichnen wir eigentlich als Nutztiere? Wie unterscheiden sich Nutztiere eigentlich von Wildtieren? Denn irgendwo stammen die Nutztiere ja in langer Linie auch von Wildtieren ab.
Klar, Nutztiere sind Tiere, die unter menschlicher Obhut stehen und die primär wirtschaftlichen Interessen dienen. Das ist wahrscheinlich der Unterschied auch vielleicht zu Haustieren, die auch dem Interessen des Menschen dienen, aber vielleicht nicht so rein ökonomischen Interessen, sondern da stehen andere Interessen hinter, die Beziehung zum Tier, auch emotionale Interessen letztendlich auch. Und wir haben eine sehr lange Geschichte der Domestikation. Vor circa 10.000, 12.000 Jahren wurden Rind und Schwein domestiziert im Bereich des Nahen Ostens, in Europa vielleicht vor 6.000, 7.000 Jahren. Und eine Hundedomestikation, neue Forschungen zeigen, dass das schon 30.000, 40.000 Jahre her ist, dass der Wolf langsam domestiziert worden ist.
Aber trotzdem zeigen diese Tiere doch noch ganz starke Ähnlichkeiten, ne, im Verhalten oder gibt es da ganz krasse Unterschiede auch?
Naja, es gibt Forschungen beim Schwein zum Beispiel, die zeigen, dass das Verhalten des Schweins nicht vollkommen verändert worden ist, aber bestimmte Verhaltenselemente haben sich in der Quantität heruntergesetzt. Die Tiere sind weniger reaktiv, weniger emotional, weniger sensitiv im Vergleich zu den Wildtieren. Aber es wurde gezeigt, dass nicht bestimmte Verhaltensweisen vollkommen wegfallen. Das ist in der Regel nicht der Fall.
Jetzt wird ja im Zusammenhang mit Umwelt- und Tierschutz häufig von sogenannter artgerechter Haltung gesprochen. Kann man eigentlich bei Nutztieren, die also das Ergebnis ja eines, wie Sie gerade sagten, Jahrtausende währenden Ausleseprozess überhaupt noch so eine Art Artgerechtigkeit definieren? Denn woran macht man das fest? Man müsste ja die Art vielleicht als Wildtier als Beispiel nehmen, oder?
Ja, der Begriff artgerecht ist, Artgerechtheit trifft es vielleicht nicht ganz. Also hier wäre der Begriff Tiergerechtheit wahrscheinlich besser, denn Klar, die Art Suskrofa, wie Schwein lateinisch bezeichnet wird, die gibt es zwar im Grunde, aber sie hat sich aufgesplittet in viele Rassen, und insbesondere bei Nutztieren gibt es viele Nutzungsformen, so dass die Artgerechtheit im Sinne von Art eigentlich nicht mehr gewährleistet ist.
Beim Naturschutz ist es häufig so, dass man ein Leitbild bemüht. Das liegt irgendwo im 17., 18. Jahrhundert, so eine Art heile Landschaft, Natur und Ähnliches. In Bezug auf die Tierhaltung, da hat man vielleicht auch ähnlich romantische Vorstellungen. Da denkt man vielleicht auch, dass die Tierhaltung früher wesentlich artgerechter war als heute. Wo liegt vielleicht der große Unterschied heute?
Ich weiß nicht, ob man das so ganz generell sagen kann, dass das früher vielleicht besser war, artgerechter oder tiergerechter. Sicher hat sich im Vergleich zu heute, hatten die Tiere damals sicherlich eine schlechtere Ernährungssituation, auch die Hygiene war bestimmt schlechter. Das ist heute deutlich verbessert. Heute gibt es andere Probleme. Die Besatzdichten sind zu hoch, die Beschäftigung der Tiere ist nicht mehr gewährleistet. Und hier gibt es also bestimmte Verhaltensprobleme, die es früher vielleicht nicht in dem Maße gab.
Auf diese Probleme kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Massentierhaltung ist ja so ein Stichwort. Stress spielt da auch eine Rolle. Meine Frage, wie viel Stress erleben Tiere eigentlich in freier Wildbahn? Ich meine, so ein Tier in der Tierhaltung wird gefüttert, braucht sich also kein Futter zu suchen, hat keine Rangkämpfe, Kälte und Regen spielen auch keine Rolle. Ist das Spaß für die Tiere?
Das ist ganz bestimmt kein Spaß, aber es ist ein Leben, auf das sie sich in der jahrtausendelangen Evolution angepasst haben. Und natürlich gibt es dort auch Stresserscheinungen und man wird finden, dass Rangkämpfe mit erhöhten Stresshormonen in Verbindung gebracht werden können. Da gibt es auch Untersuchungen zu. Aber in der heutigen Tierhaltung gibt es andere Stressformen. Stressformen, die darin bestehen, dass die Tiere sozusagen chronisch unterfordert sind. Also sie können ihre Verhaltensbedürfnisse nicht ausleben. Und das ist auch Stress und das ist eine andere Form von Stress. Und wenn die sehr chronisch immer wieder auftritt, kann es eben zu starken Problemen kommen und auch zu Verhaltensproblemen bei diesen Tieren.
Sie hatten darum gebeten, vielleicht den Begriff Animal Welfare vielleicht nochmal ganz kurz erklären zu können.
Ja, wir haben das ja vorhin schon ganz kurz angerissen. Ich möchte mal eine Definition vorlesen. Die muss ich vorlesen, weil man die gar nicht so ohne weiteres...
Die ist aber dann auf Deutsch.
Die ist dann auf Deutsch, genau. Wohlbefinden ist ein Zustand physischer und psychischer Gesundheit, der sich vor dem Hintergrund individueller, vor allen Dingen aber kognitiver Ansprüche und Fähigkeiten aus dem Prozess der ethologischen und physiologischen Adaptation bei der Bewältigung von Herausforderungen durch die Umwelt und den dabei gemachten subjektiven Erfahrungen der Tiere und ihren emotionalen Bewertungen ergibt. Das ist eine relativ komplizierte, sehr umfassende Geschichte. Und daran sieht man schon, dass man nicht einfach sagen kann, Wohlbefinden wird durch den oder jenen Parameter einfach bestimmt und dann weiß man das. So ähnlich wie das beim Menschen. Ich weiß auch nicht genau, wie sie sich jetzt gerade befinden. Ihre inneren subjektiven Befindlichkeiten sind für mich sehr, sehr schwierig zugänglich. Und insofern kann ich nur über einen wirklichen weiten Komplex von verschiedenen wissenschaftlichen Analysen da versuchen, überhaupt ranzukommen.
Bei Babys weiß man es wahrscheinlich nicht, wie die sich fühlen. Die können sich noch nicht so richtig artikulieren, außer schreien. Das tun Tiere auch. Welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich als Wissenschaftler zu erfahren, wann sich ein Tier wohlfühlt und wann nicht?
Babys ist ein ganz gutes Beispiel. Die haben ja auch, sagen wir mal, sehr eingeschränkte Möglichkeiten, sich zu äußern. Sie schreien und das tun Tiere auch. Das tun beispielsweise auch Ferkel bei der chirurgischen unbetäubten Kastration. Das wird immerhin bei fast 20 Millionen Schweinen gemacht hier in Deutschland in den ersten Lebenstagen. Und eine Möglichkeit, die man hat und die wir auch nutzen, wir nutzen die bioakustische Forschung, also die Vokalisation der Tiere und wir versuchen, die Schreie dieser Tiere auch zu analysieren.
Und da kann man Unterschiede feststellen. Also wenn ich jetzt so ein Schwein mir greifen würde, könnte ich mir vorstellen, dass es von sich aus schon quiekt, ohne dass es Schmerzen spürt.
Also wenn Sie so ein Schwein hochnehmen, dann schreit es so laut, dass Ihnen die Ohren wehtun. Ja. Und das tun sie natürlich auch, wenn sie chirurgisch mit einem Skalpell kastriert werden. Und unsere Idee war jetzt einfach zu gucken, gibt es Unterschiede in diesem Schreien, die wir so im Normalen gar nicht hören. Aber wir konnten mit unseren Analysemethoden, also wir haben Änderungen in der Frequenzmodulation gefunden, Änderungen in sogenannten Resonanzfrequenzen gefunden, in der Peakfrequenz, in der Entropie dieser Laute, also ganz bestimmte physikalische Größen, die sich dort ändern. und in der Gesamtheit auch mit anderen Studien, die gezeigt haben, es gibt Verhaltensveränderungen nach der Kastration, es gibt Änderungen in den Stresshormonen, kann man schon davon ausgehen, dass die Tiere hier etwas empfinden, was diese Tiere, die nicht chirurgisch kastriert werden, nicht empfinden. Das heißt also Schmerz in dem Fall.
Das muss man vielleicht mal den Hörern erläutern. Also es passiert eine ganze Menge mit Tieren in der Tierhaltung, gerade weil Sie das Thema Kastration ansprachen. Im Tierschutzgesetz steht, wann welcher Eingriff bei Tieren vorgenommen werden kann. Und das sind eine ganze Reihe an Eingriffen. Ich habe mich wirklich gewundert, warum kastriert man eigentlich Schweine?
Ja, männliche Schweine werden deshalb kastriert, weil im Laufe ihres Lebens, wenn die Geschlechtsreife näher rückt, der sogenannte Ebergeruch auftritt. Das ist so ein unangenehm, fäulnisartiger Geruch, der im Prinzip aus den Abkömmlingen von männlichen Geschlechtshormonen entsteht. Meistens bedingt durch Skatol oder Androstenon, das sind solche Bestandteile, und der sozusagen das Fleisch quasi für unseren Geschmack ungenießbar macht. Und deswegen wird das eigentlich gemacht, eigentlich nur aus diesem Grunde.
Macht man das schon lange?
Ja, das macht man, solange die moderne Tierhaltung eigentlich bei uns existiert.
Jetzt weisen Sie also mit wissenschaftlichen Mitteln nach, dass die Tiere Schmerzen dabei empfinden. Welche Konsequenzen hat das?
Ja, die Konsequenz ist klar und wurde ja auch schon gezogen aufgrund dieser vielen Studien, unter anderem natürlich auch unseren Studien, dass ab 2019 diese unbetäubte Kastration wahrscheinlich dann verboten sein wird.
Das ist nicht die einzige Quälerei, in Anführungsstrichen sage ich mal, die Tiere zu erleiden haben. Es ist natürlich auch so, dass Tiere in sehr großen Besatzdichten gehalten werden. Wie fühlen die sich da?
Ja, es ist schwierig zu sagen, wie sich die Tiere dort fühlen. Wahrscheinlich so ähnlich, wie wir uns fühlen würden, wenn wir in einem Menschengedränge stehen und eigentlich uns überhaupt nicht ausleben können. Wir haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Die Tiere können nicht das machen, was sie normalerweise machen würden. Und insofern ist das ein hoher Stress für sie.
Jetzt ist es natürlich so, dass wir von der Massentierhaltung nicht abrücken wollen oder nicht können. Ich meine, viele möchten es natürlich und treffen auch persönliche Entscheidungen hin zu veganer Ernährung oder zu vegetarischer Ernährung. Gehen wir davon aus, dass die Massentierhaltung weiter Bestand haben wird. Wie kann man denn dort entgegenwirken? Was kann man denn tun, damit Tiere mehr Beschäftigung haben, damit sie vielleicht ein bisschen näher an das Leben rankommen, was ihrer Art eigentlich entspricht?
Eins der großen Probleme ist in der modernen Tierhaltung, dass Tiere eigentlich nichts zu tun haben. Also sie werden am Tag ein-, zweimal, dreimal gefüttert, je nachdem, haben ansonsten nichts weiter zu tun. Und zu versuchen, so ein bisschen Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Tiere entweder zu geben, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, da werden Spielbälle reingemacht, da wird Stroh reingemacht, da werden also verschiedene Möglichkeiten gegeben, dass die Tiere sich in irgendeiner Weise beschäftigen können. Aber das wird meist schnell langweilig für die Tiere. Und insofern geht unsere Forschung so ein bisschen in die Richtung, dass wir sagen, wir müssen mal gucken, was eigentlich die kognitiven Fähigkeiten dieser Tiere entspricht, und wir versuchen zu imitieren, diese kognitiven Fähigkeiten in irgendeiner Weise dort herauszufordern.
Also Kognition, ich kenne den Begriff Inkognito, das heißt unerkannt, da steckt wahrscheinlich auch Kenntnis drin oder etwas erkennen und vielleicht auch verarbeiten oder
Wahrnehmung, reagieren. Wahrnehmung, erkennen, da steckt hinter dem Begriff letztendlich auch Lernen. Wozu sind Tiere in der Lage? Und es wurde in den letzten Jahren gezeigt, dass, man darf nicht vergessen, alle unsere Nutztiere sind hochentwickelte Wirbeltiere. Sie haben ein hochentwickeltes Gehirn. Und warum sollen sie nicht fähig sein, bestimmte kognitive Elemente zu haben? Das brauchen sie in ihrem normalen Leben auch. Und in der Tierhaltung wird das plötzlich nicht mehr abgefordert. Das kommt natürlich zu Problemen.
Wie könnte man sich das vorstellen? Gibt es da vielleicht ein Beispiel?
Ja, ein schönes Beispiel ist, wir haben bei uns in der Schweinehaltung ein bestimmtes System entwickelt, dass die Tiere zum Beispiel durch ihren Namen gerufen werden. In der Saunenhaltung, die werden in der Gruppe gehalten, müssen in eine Abruffütterstation kommen, da gibt es Drängeleien. Und wir haben sozusagen die Tiere darauf trainiert, auf einen bestimmten Ton zu reagieren. Wir haben hier einen dreisilbrigen Namen genommen, man könnte auch irgendwas anderes nehmen. Und nur diese Tiere kommen dann. Das heißt, sie müssen aufmerksam sein, sie müssen auf ihren Namen reagieren, müssen zu diesen Stationen gehen, dort noch bestimmte Schalter drücken, um dort heranzukommen. Das heißt, sie haben eine bestimmte Art von Beschäftigung, die dort integriert wird.
Glauben Sie, dass das eines Tages umgesetzt werden kann, wenn der Gesetzgeber da mitmacht vielleicht?
Es gibt erste Ansätze, das in der Saunenhaltung auch schon in die Praxis zu überführen, und auch erste Anfragen.
Das ist hochinteressant. Was haben Sie selbst noch so an Plänen forschungstechnisch? Gibt es da irgendwas Neues, was vielleicht noch gar keiner weiß, was Sie jetzt aber hier uns mal erzählen können und auch den Hörern?
Naja, wir werden unsere ganz intimen Kenntnisse da natürlich nicht preisgeben, aber Wir werden an diesem Thema dranbleiben. Es geht uns also wirklich darum, dass wir sozusagen diese Tiere zu verstehen, also wirklich zu verstehen, wie sie ticken, zu verstehen, ob und was sie empfinden und darauf basierend zu versuchen, die Haltung eigentlich tiergerechter, angenehmer zu machen. Das hat auch was mit ethischen Aspekten zu tun. Das heißt, wir essen eine große Menge Fleisch. Wir essen 60 Kilogramm im Jahr pro Bundesbürger. Und ich habe hier mal ein paar Zahlen, die ich Ihnen vielleicht mal ganz kurz nahebringen will. Das hat der Deutsche Vegetarierbund mal zusammengestellt. Einfach mal eine Vorstellung, was ein Bundesbürger isst. 945 Hühner, 46 Schweine, 46 Truthähne, 37 Enten, 12 Gänse, 4 Rinder und 4 Schafe, das ist eine ganze Menge. Das ist
innerhalb eines Lebens.
Innerhalb eines Lebens natürlich. Ja. Also es gibt vielleicht auch Leute, die das im Jahr essen, das weiß ich nicht. Aber es ist eindeutig ein bisschen zu viel. Also ein bisschen weniger essen, dafür qualitativ besser. Und wir tun unserer Gesundheit auch was Gutes.
Das ist, glaube ich, ein gutes Abschlussstatement. Hat Spaß gemacht, sich mit Ihnen zu unterhalten. Schönen Dank im Namen der Hörerschaft, dass Sie gekommen sind.
Ja, vielen Dank. Thank you.